Box@TicketSpray, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
Hallo Thorsten.
Hallo Angie.
Schön, dich zu treffen. Was machst du denn eigentlich hier?
Ich nehme heute mit dir einen Podcast auf. Wir wollen uns über Scrum unterhalten. Und ich bin mit dabei, weil ich seit mehr als 25 Jahren hier in der Firma bin, als Student angefangen habe, viele verschiedene Rollen hatte und seit mehr als 12 Jahren jetzt in der Projektleitung und im Team, in der Teamleitung bin und von diesen 12 Jahren gefühlt mehr als die Hälfte im Product Owner Dasein, Product Management, aber auch im Scrum Master Dasein mich befinde und diverse Themen mit diesen drei Jobs habe und über die würde ich mich gerne heute mit dir mal unterhalten.
Das freut mich. Passt ja auch ein bisschen, bin ja hier als Kompetenzzenterleitung fürs Projektmanagement, das heißt Scrum habe ich auch schon mal gehört, Gott sei Dank. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass wir uns eigentlich genau darüber unterhalten wollen, wo Scrum nicht so passt, oder?
Das widerspricht nicht gar nicht so zu dem, wo ich sage, wann passt Scrum und wann eben auch nicht. Wie sollte man es anpassen? Geht das in Reinstform? Alle schöne Fragen.
Ja, ne? Also steigen wir doch mal ein. Was sagt denn der Scrum Guide? Wie soll man es am besten leben und wie hast du es eigentlich gelebt?
Ja, was sagt der Scrum Guide? Das ist immer so eine schöne Frage, die ich ganz oft höre. Jetzt bin ich mein Leben lang schon nicht der Mensch gewesen, der immer alles per Definition runterbeten kann und Co. Ich bin eher ein Fan von in der Praxis leben, die Grundideen verstanden haben und dann anwenden. Insofern, was sagt der Scrum Guide genau? Ich könnte jetzt hier drin nachlesen, ich habe jetzt aber irgendwie gerade keine Lust, der liegt vor mir. Ja, Scrum als agile Vorgehensweise in Projekten, wo man ganz am Anfang gar nicht ganz genau weiß, wo die Reise hingehen soll. Man hat eine grobe Idee, noch nicht konkret ausspezifiziert bis ins letzte Detail, aber keine Zeit, um noch länger zu warten, um anzufangen, weil natürlich in diesen Zeiten die Zeit in verschiedenen Entwicklungen drängt. Man hat nicht ein halbes Jahr Zeit, um alles auszuspezifizieren und dann anzufangen. Oft ist dann einfach die Konkurrenz schneller, also muss man sich ranhalten. Und da bietet Scrum natürlich oder wie jede andere agile Vorgehensweise beste Methoden, um in kleinen Iterationen vorwärts zu kommen und auch in Projekten, wo nicht klar ist, was es eigentlich konkret werden soll und nur eine grobe Idee besteht, man trotzdem schon mal gut anfangen kann.
Hattest du solche Projekte, wo es nur eine grobe Idee gab?
Gegenfrage, hatte ich andere.
Ja. Du besser wissen als ich.
Ja, ja, das ist schon klar. Aber in die Projekte, an die ich mich erinnere in den letzten Jahren, war das eigentlich immer so.
Dass nur die Idee da war?
Ist, na, schon teilweise schon mehr als nur die Idee, aber auf keinen Fall ein voll ausspezifiziertes Lasten- und Pflichtenheft, wie es immer so schön noch vor einigen vielen Jahren hieß. Das gab es einfach nicht. Gerade an ein Projekt, das fing im Jahr 2017 an, kann ich mich erinnern, kam der Kunde auf uns zu und sagte, wir haben ja eine Idee als Strategiepapier. Und das war schon ein sehr detailliertes Papier, aber es war halt ein Strategiepapier, mehr nicht. Und er brauchte einen Entwicklungsdienstleister und kam dann zu Aquinet TechEdge. Und dann haben wir angefangen, mit der Firma eine komplett neue Anwendung zu erstellen. Und die gibt es natürlich heute noch, die Anwendung. Kennst du sicher auch ganz gut, glaube ich. Aber am Anfang war das kein ausspezifiziertes etwas und viele von den Ideen, die wir auch angefangen zu implementieren, sind halt angefangene Ideen gewesen, wo sich dann aber auch herausstellte, nein, das betreiben wir nicht weiter, das verfolgen wir auch nicht weiter und etc.
Und würdest du sagen, dass ihr dann tatsächlich so vorgegangen seid, wie es im Lehrbuch steht?
In diesem Projekt kam das sehr perfekt, ja. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass es exakt so, wie es im Scrum Guide auf 22 Seiten niedergeschrieben ist. Das geht auch nicht, aber die Grundidee haben in dem Projekt sowohl der Kunde mit den Rollen, die er gestellt hat, Product Owner, als auch unser Team mit einem Proxy-PO, können wir auch gerne nochmal drüber reden, was das ist und wo da der Unterschied ist oder auch nicht ist. Und das Entwicklungsteam mit Scrum Master ziemlich gut zusammengearbeitet. Und
das ist ja dann schon mal ein erster Unterschied, ne? Also wenn du zweimal ein PO im Team hast, den es nach dem Guide dediziert ja nur einmal gibt.
Ja, und damit sind wir, glaube ich, bei der ersten Stelle beim ersten Punkt, wo ich denke, Scrum, so wie es in dem Scrum-Guide niedergeschrieben ist, muss man anpassen an Kundensituationen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir arbeiten alle in der Softwareentwicklung. Jeder möchte Geld verdienen. sowohl die Firma als auch ich möchte natürlich am Ende des Tages mein Gehalt haben. Das muss ja irgendwo herkommen. Also es geht damit, da auch darum, wirtschaftlich zu denken und Geld zu verdienen. Und wir als Entwicklungsdienstleistungsfirma sind natürlich darauf angewiesen, Kunden zu haben, die uns die Projekte bezahlen. Mhm. Insofern gibt es...
Dann wollen die auch noch mitbestimmen.
Eigentlich immer genau diese Situation, dass der Geldgeber auch noch die Frechheit besitzt, mitbestimmen zu wollen. Kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. In einer Konstellation, wie wir es dort in dem Projekt hatten, ist es aber so, dass der Kunde durchaus weiß, dass er ohne das Entwicklungsteam nicht zurechtkommt. Gerade in dem Projekt, von dem ich gerade, was wir da eben angefangen haben, war der Kunde sich auch bewusst, dass er einen Dienstleister benötigt, der das umsetzen kann und der auch kompetent ist. Wir uns waren uns aber auch bewusst, dass die Kompetenz der Idee, das Wissen, der Fachlichkeit definitiv auf Kundenseite liegt. Und in diesem gemeinsamen Verständnis hat das wunderbar funktioniert. Und es kommen dann natürlich aber Dinge dazu, dass rein Entscheidungen, die in einem Entwicklungsteam getroffen werden müssen, was früher der Projektleiter gemacht hat, ganz normale, ich nehme mal das alte, böse Wort, vielleicht doch gute Wort, Weisungskompetenz. Die Weisungskompetenz, die geht natürlich nicht von den Kunden auf die Entwickler oder auf eine andere Firma über, das geht gar nicht. Und insofern hat zumindest in diesem Setup das sehr gut funktioniert, dass die POs, tatsächlich waren es somit drei, was auch eine interessante Geschichte ist, sehr gut als Team zusammengearbeitet haben. Ich als PO, eben in einer Rolle, ich bezeichne sie gerne als Proxy-PO, sehr eng mit diesen dreien zusammengearbeitet habe, gleichzeitig aber auch die Aufgaben eines Projektleiters, viele Aufgaben jedenfalls, hiermit übernommen habe. Und nichtsdestotrotz, und das sind die entscheidenden Vorteile der agilen Vorgehensweise, gab es die klassischen 14-Tages-Zyklen der Entwicklung mit 14 Tage oder alle 14 Tage ein Review. Natürlich waren das dann auch die Sprints, die 2 Wochen dauerten jeweils. Und ein ganz wichtiger Punkt, alle 14 Tage auch das Backlog-Refinement, in dem die Dinge, die halt nicht klar waren am Anfang, genauer spezifiziert werden konnten zwischen POs und Team. In dem aber auch, nein, nicht in den Backlog-Refinements, aber bei den anderen eben durch die 14 Tage gegeben, erste Ergebnisse immer wieder mit dem Kunden durchgesprochen werden konnten, ob das in die richtige Richtung läuft, ob das Projekt architektonisch korrekt aufgesetzt war, etc., etc. Und ein weiterer Erfolgsfaktor in dem Projekt war, dass es neben den drei fachlichen POs einen technischen PO, auch wenn wir ihn damals nicht so genannt haben, aber es war ein technischer PO, der sich halt in der IT-Infrastruktur der Firma perfekt auskannte, des Kunden, kompetent war und uns auch immer wieder geholfen hat, den Pfad der Projekttugend nicht zu verlassen.
Okay, das heißt also, man könnte auch sagen, dass das gegebenenfalls einfach nur Stakeholder waren, auch vom Projekt. Also waren wirklich alles in dem Sinne klassische Product Owner, die alle das gleiche Produkt geowned haben.
Im Prinzip ja. Jetzt ist das Produkt so groß gewesen mit so vielen Teilprodukten, dass es rein, ich sag's menschlich, zeitlich nicht machbar war, dass eine Person dieses alles komplett so vertreten kann, wie es MPO vertreten muss. Insofern war es nötig, dass sie sich das aufgeteilt haben, um eben auch alle Aufgaben gut wahrzunehmen, die im Produkt.
Also eher ein Skalierungsfaktor.
Das ist ein reines Skalierungsthema gewesen.
Und wie viele Scrum Master gab es da dann?
Es gab tatsächlich keinen dedizierten Scrum Master, weil ich als Projektleiter das mitgemacht habe. Ich weiß, das ist eigentlich ein No-Go. Wir haben es auch probiert mit einer Scrum Masterin in dem Projekt, haben dann aber festgestellt, dass es irgendwie keinen ernsthaften Mehrwert gab, weil das Projekt Setup, auch das Entwicklungsteam natürlich sehr stabil war, sehr gut zusammengearbeitet hat, die Grundideen der agilen Vorgehensweise, jeder tatsächlich Intus hatte, es keine größeren Störungen gab. Es war also nicht nötig, dass sich tatsächlich ein Scrum Master explizit darum kümmert. Und dann war es für uns auch eine Kostenfrage zu sagen, okay, dann nehmen wir auch keine weitere menschliche Ressource mit rein in das Projekt, sondern stecken das eher in die Fachlichkeit. Es war allerdings immer allen klar, wenn das nicht so laufen sollte, war die Bereitschaft da, dann können wir auch wieder einen Scrum Master, eine Scrum Masterin mit ins Projekt nehmen.
Okay, das bedeutet also, dass ihr vor allem den Zyklus, also so eine Iteration gelebt habt im Sinne von die Events und so.
Genau.
Und dann gibt es ja noch dieses allseits bekannte Sprintversprechen, was man dann so hat. Das heißt also, ihr habt dann den 4 POs geschworen mit eurem Blut, das ist das, was wir delivern alle 14 Tage.
Ja, es ist Gott sei Dank tatsächlich nie zu ernsthaften Auseinandersetzungen gekommen, nenne ich es mal an der Stelle. Tatsächlich ist es in dem Projekt aber sehr schnell zu einem gemeinsamen Verständnis gekommen, was das Sprintversprechen anbetrifft. Und das bezog sich sowohl darauf, dass das Entwicklungsteam immer alles gegeben hat, um möglichst das Sprintziel, das Sprintversprechen zu erreichen, was in vielen Fällen auch geklappt hat. Aber das PO-Team auf der anderen Seite, und das klingt schon wieder so, als wenn es zwei gegenüberliegende Seiten oder zwei gegnerische Seiten wären, das war es definitiv nicht, aber einfach ein anderer Teil des Projektteams, die haben auch nie etwas in den Sprint reingedrückt, ohne das Versprechen vom Team abzuholen. Und das war
wirklich das Commitment.
Das, was Scrum auch vorgibt, es war tatsächlich das Commitment vom Entwicklungsteam. Und das war für mich einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren, warum das so funktioniert hat.
Glaubst du, das würde auch funktionieren, wenn man Applikationen im Betrieb hat, also nicht weiterentwickelt, sondern einfach nur fortlaufend das betreut?
Ich merke, ich hänge mich gerade so an diesem einen Projekt auf, aber es war halt wirklich ein für mich vorbildliches, agiles Projekt, wo über kurz oder lang auch Betriebsthemen dazukamen, weil wir natürlich dank des Erfolgs des Projektes das Produkt nicht nur entwickelt haben, sondern es auch in Betrieb genommen haben. Und natürlich kamen dann Betriebsthemen dazu. Dort war aber das Verständnis dafür da, dass Prio 1-Themen aus dem Betrieb, also akute Fehler im Produktivbetrieb, wurden eingestreut und damit war klar, es kann nicht das ursprünglich genannte Versprechen eingehalten werden. Es wurden dann einfach Tickets aus dem Sprint rausgenommen, die, wo klar war, okay, wir müssen hier einen Produktiv-Blocking-Faktor sofort fixen. Dafür müssen wir es anders aus dem Sprint rausnehmen. Wir haben dann auch gelernt in dem Projekt. Und haben
die sogenannte Fastlane, so kenne ich das.
Wir haben es nicht Fastlane genannt, aber genau das Prinzip war es, dass wir uns eine gewisse Kapazität, wir haben immer gesagt, 10 oder 15% der Kapazität, die zur Verfügung steht, packen wir nicht in das Sprintversprechen, also in die Entwicklung, in die Entwicklungsfeatures rein oder Entwicklungstickets, sondern halten die uns frei. Mit dem gleichzeitigen oder einer gleichzeitigen Vereinbarung sollte es keine Betriebsthemen geben für diese Fastlane. Dann gibt es einfach aus dem schon wohl definierten Backlog, aus den oberen, vielleicht für nächste Sprints vorgesehenen Tickets, Dinge, die man sich dann reinziehen kann.
Also es funktioniert dann vor allem, wenn man die bestehenden Produkte oder die bestehende Anwendung in irgendeiner Art und Weise noch weiterentwickelt. Aber es gibt ja wahrscheinlich schon auch Szenarien, dass es man irgendwann tatsächlich fertig ja. ist und man einfach nur noch mit dieser Applikation, so wie sie ist,
du meinst, zu tun wenn man hat. Jetzt in den reinen Wartungsmodus
richtig.
Eines Produktes
nur
kommt.
Betrieb machst du dann
nur
auch
Betrieb. Ich würde es nicht probieren, aus Erfahrung. Man
das
kann
heißt,
es sicher
hast
probieren.
Das schon probiert?
Ja, natürlich gab es auch Projekte, die irgendwie, ohne dass man es merkte, Ironie aus, von dem Entwicklungsmodus mit Betrieb in einen Betriebsmodus mit Entwicklung, in einen reinen Betriebsmodus übergingen. Und irgendwie das gesamte Setup nicht geändert wurde, wenn man weiter Scrum macht. Und irgendwann stellt man dann fest, das passt doch gar nicht mehr. Und meine feste Überzeugung ist, wenn ein Projekt, ein Produkt im reinen Betrieb sich befindet, in der Betriebsphase oder aus unserer Firmensicht gesehen in einer Wartungsphase, Namen sind jetzt Schall und Rauch, glaube ich, an der Stelle, dann kann man kein Scrum mehr machen. Das lohnt nicht. Das ist völlig das falsche Mittel der Wahl. Mhm. Nicht völlig überzogen, das würde ich nicht sagen. Dann bieten sich halt andere Dinge an wie Kanban, die sehr gut geeignet sind dafür.
Und glaubst du nicht, dass man dann trotzdem in irgendeiner Art und Weise mal diesen Moment hat, dass man vielleicht gemeinsam reflektiert und so, was man geschafft hat innerhalb des Betriebs oder wie die Zusammenarbeit läuft während der Wartungsphase?
Das schließt sich ja nicht aus, dass man bei Kanban alle 4 Wochen monatlich, vielleicht auch jedes Vierteljahr, je nach Aufwand, entsprechende Regeltreffen einbaut für eine Retrospektive, für mal überdenken, ob das so weiterlaufen kann. Also das einfach sich täglich selbst hinterfragen, jetzt vielleicht nicht täglich, aber doch regelmäßig hinterfragen, passt dieses Setup noch so, wie es sein soll? Ja, klar. Ansonsten geht es natürlich in den Modus, das haben wir schon seit 100 Jahren so gemacht und wir machen das noch 100 Jahre weiter so.
Never change a running system.
Genau, der bekanntlich nicht zum Erfolg führt.
Naja, aber wenn es running ist, dann verstehe ich schon, dass man da in irgendeiner Art und Weise bequem wird. Aber man sollte auf jeden Fall mal über den Tellerrand gucken und da sehen, ob es nicht vielleicht doch Verbesserungspotenzial gibt oder andere Funktionsweisen nicht auch gut funktionieren.
Ganz kurz vielleicht noch, Angie, selbst bei einem Running-System muss ich ja regelmäßig gucken, ob es noch läuft. Und schon habe ich ein Regelmeeting. Weil du sagtest, never change a running system. Ja, ich muss aber natürlich trotzdem regelmäßig prüfen, ob das System auch noch running system ist oder ob es nicht irgendwie ein stillstehendes System geworden ist.
Ja, ja.
Und wenn ich das regelmäßig überprüfe, habe ich doch meine Regelmeetings, in denen ich dann wieder checke, ob es noch funktioniert oder nicht.
Ja, okay, in der Realität ist es aber schon so, dass man dann trotzdem nichts ändert. Ne? Also da musst du schon wirklich gewillt sein. Ja,
natürlich, klar. Der Wille dafür.
Also, sich regelmäßig treffen und zu sagen, ja cool, läuft noch, ist da, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Aber wenn wir uns nochmal unser Ursprungsthema angucken, Scrum machen, wo es vielleicht auch nicht unbedingt nötig ist, gab es denn irgendwelche Erfahrungen, die nicht so ein Paradebeispiel sind, wo Scrum richtig gut lief, sondern wo du quasi Scrum vom Kunden gewünscht bekommen hast, dass man das jetzt tut, aber es eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat oder beziehungsweise man im Projektverlauf gemerkt hat, nee, es ist doch nicht das wahre oder idealste Modell, wie man jetzt vorgehen kann? Also ich meine, agile Frameworks gibt es ja wirklich eine Trillion gefühlt, naja, also fünf große, aber...
Ja, ja. Tatsächlich gibt es ein anderes Projekt, das läuft doch gerade aktuell noch. Da gibt es seitens des Kunden die, ja, ich sag mal, innerbetriebliche Vorgabe, auch den innerbetrieblichen Wunsch, dass agile Vorgehensweisen eingeführt werden. Der ist vor mehreren Jahren genannt worden, so 4-5 Jahre, glaube ich, ist es her, dass dort die Entscheidung getroffen wurde.
Aber agile, und ihr wart frei, welche agile Vorgehensweise oder wurde das?
Jein. So, also es gab erstmal das Commitment der Firma, des Managements, dass das agile Vorgehen in den Entwicklungsprojekten eingeführt werden soll. Mhm. Dadurch, dass es ein Entwicklungsprojekt war, in dem ich dort auch dann als Scrum Master später dazu kam, lag es nahe, dann auch Scrum zu nehmen, weil Scrum halt das übliche, bekannte Große ist und die Firma sicher sehr erfolgreich ist, aber jetzt in meinen Augen nicht dafür bekannt, mega innovativ zu sein in vielen Dingen. Was kein Vorwurf ist, einfach nur ein Fakt, was man anerkennen muss. Und insofern haben sie sich bei vielen Dingen auf die Fahnen geschrieben, wir nutzen Dinge, die sich bereits bewährt bei anderen bewährt haben. Wir probieren jetzt nicht alles alleine aus. Das wollen wir nicht, das können wir nicht, was ich ein absolut legitimes Vorgehen finde. Ja. Und insofern ist in diesem Entwicklungsprojekt halt Scrum eingeführt worden. Läuft jetzt seit vier, fünf Jahren, glaube ich, auch in dem Projekt. Und läuft natürlich, ich sage jetzt natürlich, nicht nach Lehrbuch. Es gibt gewisse Dinge, die funktionieren schwer in diesem Kontext.
Kurze Frage nochmal zu, ihr habt dann euch für Scrum entschieden, aber wer sind ihr an der Stelle? Also wer hat sich dafür entschieden, dass ihr das benutzt?
Tatsächlich muss ich jetzt ein bisschen graben, weil ich auch erst vor anderthalb Jahren in das Projekt gekommen bin, also gar nicht mehr hundertprozentig sagen kann, wer das jetzt entschieden hat. Ich weiß, es gab anfangs ein Beratungsteam, was agiles Coaching als Geschäftsfeld betreibt oder ja, also drei agile Coaches, die in dem Projekt waren, die haben das, glaube ich, ein halbes Jahr begleitet. Und dann gab es auch von unserer Firma noch einen Kollegen von uns, der dort auch Scrum Master war. Und in dem gemeinsamen, das war, glaube ich, eine gemeinsame Entscheidung, dann dort trotzdem Scrum, also nicht trotzdem, aber dann Scrum einzuführen nach all den Erkenntnissen und so weiter und so fort, ja.
Okay, also zwischen kundenseitig und von unserer Seite aus haben wir das gemeinsam entschieden. Genau, genau. Okay. Und jetzt fast forward 3 Jahre, du bist im Spiel.
Genau, fast forward 3 Jahre, ich bin im Spiel. Das ist halt ein Setup, wo es auf Kundenseite auch 3 POs gibt, wie in dem anderen vorher. Allerdings ist dort nicht klar, wer jetzt exakt welche Aufgaben hat.
Und deine Rolle ist eine andere?
Meine Rolle ist eine andere. Ich bin reiner Scrum Master an dem Projekt. Ich bin kein Proxy-PO oder auch kein PO, genau. Es gibt auf Entwicklungsteamseite 2 Fokusteams, Teilteams, wie auch immer man das nennt, weil die Anwendung wirklich in 2 getrennte Teile aufgeteilt wird. Ich möchte explizit das Wort zerfallen vermeiden an der Stelle, weil es nicht, das nicht ist.
Und aber warum liegt sie auf der Zunge?
Weil man oft so sagt, eine Anwendung zerfällt in zwei Teile. Mir lag es auf der Zunge, aber es ist nicht so. Also es ist wirklich, es sind etwa zwei getrennte Anwendungen desselben Produkts, würde ich es mal nennen, die auch viel mit Datensynchronisation, also durch Datensynchronisation sehr viel verbunden sind, also durchaus technisch sehr viel miteinander zu tun haben. Nur für den Endanwender sind es halt zwei komplett getrennte.
Ein PO pro Hälfte quasi und was macht der dritte?
Das ist es eben nicht, dass ein PO pro Projekt ist, sondern es gibt fachlich in dem Projekt gefühlt 20 verschiedene Themen, die sich die drei POs teilen. Und einige von diesen Themen, ich würde mal sagen fünf, betreffen beide Teile des Projektes. Das jetzt so aufzuteilen, dass man sagt, der eine ist für das eine, der andere für das andere, den anderen Teil der Anwendung verantwortlich, SPO, ist machbar. Dann hat es andere Nachteile, weil da andere Fachlichkeiten liegen bleiben. Also das ist mir auch noch keine gute Idee mal gekommen, wie man diese 20 Themen mit den drei verschiedenen Aufteilungen so sinnvoll aufteilt, dass es die ideale Besetzung von POs wäre. Das gibt es, glaube ich, in dem Kontext nicht. Das muss man irgendwie praktikabel hinbekommen. Das heißt, eben auf Entwicklungsseite gibt es dann zwei Teams. Dann kommt noch dazu, dass das Projekt schon über 20 Jahre in Betrieb ist. Das heißt, wir haben wieder das Thema Betriebsthemen, die dort auch über eine Fastlane, auch wenn die dort nicht so heißt, gehandhabt werden. Es ist immer klar, Betriebsthemen müssen im Sprint mit behandelt werden.
In jedem Sprint? Also das ist schon vorher.
Es gibt tatsächlich in jedem Sprint welche, weil es einfach auch nicht aktuell total akute Betriebsthemen immer gibt, sondern welche, wir müssten im Betrieb was ändern, wir müssten das so und so machen.
Infrastrukturell irgendwelche Sachen nachziehen.
Genau, dann werden die eingestreut über das ganz normale Backlog, das ist okay. Aber es gibt auch immer die Bereitschaft, wenn Blocker-Dinge aus dem Betrieb hochkommen, aufpoppen, dann werden die mitbehandelt. Mhm. Ja, mir als Scrum Master ist es etwas schwer, mir fällt es etwas schwer an der Stelle tatsächlich. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, Scrum stößt an die Grenzen. Ich würde gerne als Scrum Master gewisse Dinge in dem Team ändern, was aber bedeuten würde, dass ich personelle Kompetenz auf Kundenseite aufbauen müsste. Und die habe ich nicht. Also nicht Kompetenz, sondern Entscheidungskompetenz, was Personal anbetrifft. Ich würde einfach Dinge ändern. Kann ich aber nicht. Kann ich nur mir wünschen, bin auch im Gespräch mit den entsprechenden Abteilungs- oder Teamleitungen an der Stelle. Denen sind allerdings aus diversen anderen Gründen oft die Hände gebunden.
Also was meinst du jetzt konkret? Möchtest du gerne Leute entlassen?
Nein, nicht Leute entlassen, aber zum Beispiel eben die Zuordnung der POs zu den Themen anders schneiden mal, was du ja auch vorgeschlagen hast. Das steht aber nicht in meiner Kompetenz. Ich kann es nur vorschlagen. Ich kann es aber nicht einfordern als Scrum Master. Es geht nicht.
Weil du Dienstleister bist.
Weil ich Dienstleister bin, ja. Und das ist der Punkt, wo Scrum einfach an seine Grenze stößt, aus meiner Sicht, von dem ursprünglich idealen Setup. Eben wenn nicht alle Beteiligten in derselben Firma sind und
weil du den, als Scrum Master den Auftrag der Effektivität fürs Team beizutragen oder die zu fördern, kannst du nicht richtig nachkommen. Weil
und das, ich kann es nicht einfordern, ich kann es mir nur wünschen und Vorschläge machen. Und die, es kann sein, dass die aus anderen Gründen, die gar nicht das Scrum-Team selbst betreffen, sondern eher die Linienstruktur innerhalb des Kunden dadurch nicht umsetzbar sind.
Aber der Kunde hat sich ja gewünscht, dass ein Dienstleister den Scrum Master macht, ne? Das heißt ja, also eigentlich grenzt er ja da ein bisschen offene Türen ein.
Ich weiß, dass der Kunde es lieben gern aus eigenen Reihen gestellt hätte, Personal oder jemand für diese Scrum Master Rolle, allerdings hat er keinen. Wusste aber, dass wir hier in der Firma entsprechende Leute haben und dann hat man mich gefragt, ob ich die Rolle übernehme.
Und wie schätzt du die gesamte Organisation ein? Ich meine, wenn die nicht bereit sind, dem Wunsch nachzukommen, da auf PO-Seite was zu verändern, dann klingt das für mich auch danach, als dass das agile Denken eine Stufe über dieser Entwicklungsschicht wahrscheinlich schon aufhört.
Ich würde nicht sagen, dass es dort aufhört. Aber ich bin im Grunde meines Herzens vielleicht etwas zu diplomatisch eingestellt an der Stelle. Aber es ist definitiv auch nicht so, dass es, wie du sagtest, eine Ebene höher aufhört, aber es ist nicht in allen Köpfen eine Ebene höher vollständig drin, dass man sagt, wir müssen das auch von unserer Seite unterstützen. Mhm. Also diese typische Management-Attention, wie es so schön heißt, die ist halt nicht überall gegeben. Und aber sie ist durchaus vorhanden, auch in zwei, drei Ebenen höher, aber eben nicht überall. Das merkt man.
Hast du da Kontakte? Also geht es geht dein Einflussbereich überhaupt dahin, dass man die Organisation in die Richtung auch verändern kann?
Ich denke, dass ich Kontakte habe, wie du schon sagst, zu Mitentscheidern. Ich nenne es mal Mitentscheidern an der Stelle, aber nicht zu den endgültigen Entscheidern. Da besteht kein Kontakt, nein. Und auch zu den Mitentscheidern kann ich, wie ich vorhin sagte, Wünsche äußern und Vorschläge machen, die auch begründen. Und da ist auch ein sehr offenes Ohr, wenn nicht sogar mehrere offene Ohren da. Aber auch deren Einfluss innerhalb einer Firmenhierarchie halt manchmal begrenzt.
Und wenn du als Scrum Master in der Zeit zurückreisen könntest und vor 3 Jahren mit dabei warst, als sich der Stab da getroffen hat und entschieden hat, okay, wir nehmen jetzt Scrum als agiles Framework, was würdest du da sagen mit den Erfahrungen, die du jetzt hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich kurz überlegen, was würde ich tatsächlich anders machen?
Wärst du weiter bei Scrum?
Ich wäre weiter bei meiner Idee, dass ich Scrum als Grundgedanken dort einführen würde, aber in sehr angepasster Form. Und ich glaube, ich wäre von der Grundkonstellation der Person nicht sehr weit weg von dem heutigen Szenario. Vielleicht in Details anders, aber eben auch was die Zuständigkeiten der POs anbetrifft. Ich glaube, das ist ein Punkt, der ist auch besser geworden, definitiv. Aber der ist immer, there's always room for improvement, das wissen wir alle, kann man immer besser machen. Tatsächlich hätte ich, glaube ich, auf Entwicklungsseite das Team unter Umständen anders aufgesetzt. Mhm. Mit auch ein sehr interessantes Thema eben bei Scrum mit einem dedizierten Architekten, der die Gesamtarchitektur voll im Griff hat. Also verantwortet, das meine ich mit dem Griff haben. Und der aktuell ist es halt in dem Team so, dass das auf 6 Schultern beruht, also dass 3 Leute dafür verantwortlich sind. Und es zu oft Gerangel gibt zwischen diesen dreien. Nicht, dass sie sich nicht grün sind, aber fachliches Gerangel. Also und das könnte man verbessern, definitiv.
Für mich klingt es also minimal so, als hätte man aber trotzdem drüber nachdenken können, ob man nicht eher so Richtung Feature-Driven Development geht oder so. Was natürlich aber dann die Rolle des Scrum Masters nichtig macht.
Das wäre jetzt, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Also das.
Na, bei manchen ist es ein sehr entscheidender Punkt.
Ja,
also auch
ja,
wenn es irgendwie die Aufgabe ist, sich überflüssig zu machen. Wir wollen ja
das
nicht unbedingt alle überflüssig sein.
Ja, das fände ich tatsächlich an der Stelle nicht schlimm, wenn es mich dort überflüssig machen würde, wenn das Gesamtprojekt dadurch noch smoother laufen könnte. Das ist vollkommen klar.
Was als Dienstleister aber natürlich auch heißt, dass man dann entsprechend kein Geld verdient.
Ja, dann muss ich halt eine andere Rolle einnehmen, um diese Gedanken zu verfolgen. Das ist vollkommen klar.
Richtig, das stimmt. Also da gibt es wahrscheinlich dann genug Bedarf, wo man an anderen Stellen unterstützen kann.
Das ist aber genau der Punkt oder einer der Punkte, die du jetzt gerade auch ansprichst. Natürlich ist man als Dienstleister, wenn man solche Rollen wie Scrum Master in Projekten einnimmt oder auch Product Owner etc., immer in einer Zwickmühle, den Gedanken, die Idee des Produktes voll zu verfolgen oder das Setup von Scrum innerhalb eines Scrum-Teams als Scrum Master, auf der anderen Seite die Wirtschaftlichkeit zu betrachten. Und das ist nicht immer so, dass man das mit genau denselben Augen betrachtet. Mhm. Und das kann durchaus zu Konflikten auch in einer Person führen.
Aber das sind wir Gott sei Dank nicht. So, eine Frage habe ich trotzdem auch noch. Also jetzt haben wir ein bisschen Richtung beleuchtet, wo es unnötig war. Wie stehst du denn dazu, wenn man Scrum verwendet, aber eigentlich man nicht nur eine Idee hat, die man da gerade realisieren will, sondern schon perfekt ausspezifiziertes Lastenheft hat? Also man weiß genau, wo es hingeht, der Scope ist fester als fest. Und dann sagen sie so, das machen wir jetzt aber agil nach Scrum mit iterativen Zyklen, obwohl wir wissen, was in jedem Zyklus rauskommen soll.
Das kann man sicher machen. Das wird auch erfolgreich sein. Das denke ich da, also es ist kein Punkt, wo ich sage, wenn man das mit Scrum macht, geht es definitiv in die Hose. Nein, ganz im Gegenteil, das funktioniert. Da sehe ich nur die Vorteile nicht unbedingt. Mhm. Allerdings, jetzt das große Aber. Aus meiner Erfahrung gibt es diese Projekte, die du gerade geschildert hast, mit einem ganz klar definierten Scope, wo ein Entwicklungsteam ein halbes Jahr daran sitzt und alles runterprogrammiert. Die gibt es einfach nicht. Mhm. Kein Projekt ist so, kein Projekt ist so ausspezifiziert, dass es keinerlei Änderungen gibt im Verlauf eines halben Jahres in diesem Projekt. Keine Spezifikation kann so gut sein, dass sie die Arbeit von einem Entwicklungsteam für ein halbes Jahr voraussieht bis ins letzte Detail. Das gibt es nicht.
Also die Umsetzungsoption, da gehe ich auf jeden Fall mit, aber das jetzt so, wenn man jetzt so in dem UI-Gedanken ist, was ich jetzt als Endanwender am Ende rumklicken möchte, wie mein Formular auszusehen hat, also das ist mir egal, wie aufwendig die Technik dahinter ist oder wie das auch umgesetzt wird, aber das ist ja trotzdem ein Scope, der dann feststeht und auch feststehen kann über ein halbes Jahr.
Ja, du sagst es selber, kann, und ich bin der Meinung, aber durchaus nicht muss, weil es kann ja sein, dass es auch rechtliche Änderungen an der Stelle gibt in dem halben Jahr, dass es gesetzliche Änderungen gibt, dass eine Anwendung anderen Richtlinien unterliegen muss, folgen muss. Es kommt technisch dazu, dass in dem halben Jahr, wir wissen alle, wie schnell sich die IT-Technologien entwickeln, neue Technologien auf den Markt kommen, andere Technologien aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr einsetzbar sind, gar nicht eingesetzt werden dürfen, etc., etc. Also alles Rahmenbedingungen, die man gar nicht am Projektstart sieht, die dann selbst solche Dinge beeinflussen können. Und dann ist Scrum genau die richtige Methode, weil dann kommt man um große Dinge wie Change-Requests, die beauftragt und bestätigt und genehmigt werden müssen, nur rum, sondern kann dann Dinge innerhalb des Scrum-Vorgehens, des agilen Vorgehens, auch in so einem festen Projekt-Scope-Rahmen viel besser einbringen, abhandeln und mit beachten, mit umsetzen.
Du meinst jetzt im Dienstleisterverhältnis, ne? Weil wenn es das eigene Produkt sein sollte, dann brauchst du nicht unbedingt einen CA, um da irgendwelche anderen Sachen
abzuändern. Ja, genau, im Dienstleisterverhältnis, vollkommen richtig.
Also dann fällen regulatorische Sachen in dem Sinne ein bisschen tiefer, sagst du. Also ich glaube, ich sehe den größten Punkt, wenn dann an der Stelle das Prio-Thema, dass du kontinuierlich sagen kannst, okay, jetzt ist uns Formular A wichtiger als Formular B.
Wenn das vorher vollständig ausspezifiziert ist, sollten diese Prios ja auch festgelegt sein und sich dann eigentlich auch nicht mehr ändern. Mhm. Aber ich bin der festen Überzeugung, das ist nicht so. Das kann durchaus genau solche Änderungen dann geben und mit denen kann ich dann deutlich besser umgehen, wenn ich agile Vorgehensweisen, agiles Mindset und eben auch Scrum nutze an der Stelle.
Und wie kann man an der Stelle mit der Wertschöpfung umgehen? Also, dass man sagt, man möchte den größten Mehrwert von dem Produkt erzielen, wenn jemand der Meinung ist, er kennt den Mehrwert schon richtig gut und weiß, wie der am Ende aussieht, halt in
Form. Den Mehrwert des Produktes, den Mehrwert eines einzelnen Features oder
was? Den Mehrwert des Produktes.
Dann muss er doch aber trotzdem, oder hat er dann in dem Sinne vollständig im Kopf, welche Features exakt für dieses Produkt da sind? Oder sagt er einfach nur, ich habe ein Produkt und mit den und den, also so mit den groben Ideen dazu?
Nee, ich rede jetzt immer noch von dem Fall, wir sind bei dem fertig ausspezifizierten Lastenheft. Das heißt also, ich habe natürlich eine klare Vorstellung, welche Features mein Produkt am erfolgreichsten machen. Wozu brauche ich dann Scrum?
Brauchen ist sowieso eine gute Frage an der Stelle, weil natürlich kann man, also bin ich auch fest davon überzeugt, in einem ordentlichen Projekt-Setup oder auch in einem Produktvorgehen, was ich als, wo alle Beteiligten innerhalb einer Firma sind, kann ich das im normalen, klassischen Projektvorgehen abarbeiten, entwickeln. Völlig klar. Ich muss nur immer darauf gefasst sein, dass es immer Änderungen geben kann. Und selbst wenn der Mehrwert völlig da ist und völlig definiert ist, der Produktmehrwert, selbst dann kann es zu Fällen kommen, dass das Framework XYZ, was ich eingesetzt habe als Technologie und was eingeplant war, innerhalb dieses halben Jahres der Entwicklungszeit ein Sicherheits- und Security-Lag ohne Ende aufweist. Und dann gilt es einfach neu zu bewerten, ist ein komplettes Produkt mit all den Features, die ich vorher spezifiziert habe, wichtiger, obwohl es tausende Sicherheitslücken enthält, als eins, was nicht ganz so viele Features enthält, dafür aber sicher ist. Das kann ich vorher nicht bewerten, weil ich das vorher gar nicht kenne. Ja, also diese Änderung gibt es einfach sowohl im klassischen als auch im Scrum-Vorgehen. Und jetzt kann dann jeder selber entscheiden, finde ich, welches Vorgehen passt ihm dann besser an der Stelle? Womit kommt er besser zurecht? Ich muss vorher darauf gefasst sein, dass es sowas geben wird.
Wo siehst du denn Risikomanagement und solche Themen im Scrum-Prozess? Also wird das für dich damit abgedeckt? Das ist ja klassisches Risikomanagement. Das ist ja bei jedem Projekt so, irgendwie passieren irgendwelche unvorhergesehenen Dinge. Mein Fenster kommt nicht wie bestellt und so ein Kram.
Das ist definitiv mit dabei. Das liegt in der Verantwortung der Product Owner, aber auch in der Verantwortung des gesamten Teams, dass Themen, die auch aus dem Team heraus identifiziert werden, Sicherheitsthemen, Risiken, an die Product Owner gemeldet werden. Gemeldet nicht im klassischen Meldeprozess, sondern annonciert werden. Im Daily, in einer direkten Kommunikation oder was auch immer. Ja? Oder spätestens im Backlog-Refinement oder in einem Sprint-Review sollten die auftauchen. Und dann liegt es in der Hand der Product Owner, damit umzugehen. Dann zu entscheiden, okay, nicht so hohes Risiko, packen wir ein Ticket ins Backlog und behandeln das in 3 Sprints. Oder, oh Gott, das müssen wir sofort angehen. Das ist klassisches Product Owner-Vorgehen, Product Owner-Verantwortung. Aber für mich das Abhandeln oder das Managen von Risiken im Scrum-Prozess.
Übers Backlog. Und wenn du jetzt beide Rollen, die du jetzt beide auch schon mal gelebt hast, also du warst Product Owner, du warst Scrum Master, ich glaube, du warst noch nicht Entwickler in so einem Scrum-Team, oder?
Als ich das letzte Mal Entwickler war, gab es in unserem Projekt noch kein Scrum, ja.
Okay, das heißt, du hast nur diese beiden Rollen inne gehabt. Welche fandest du besser jetzt im Fazit?
Oh, die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich dann
beides
sagen
kann. Beides ist auch gültig.
Ich finde beides total interessant. Das hat einen völlig anderen Scope, eine völlig andere Verantwortung und Bedarf einen gemeinsamen Grundstück an Skills, auch an Soft Skills, die man benötigt. Und wenn ein Product Owner nicht kommunizieren kann, ist er auch nicht besonders gut geeignet. Aber wenn ein Scrum Master nicht kommunizieren kann, ist er gar nicht geeignet. In dem Sinne würde ich sagen, muss man schon auch unterschiedliche Skills haben. Ich persönlich finde beides völlig spannend.
Ich höre also raus, du bist Fan.
Scrum-Fan. Definitiv.
Da hast du ja genau das richtige Thema ausgesucht, mit warum Scrum nicht passt.
Ich bin Scrum-Fan, aber ich bin kein Fan davon, dass man Scrum kritiklos gegenübersteht.
Ja, sehr gut. Finde ich schöne letzte Worte, ehrlich gesagt.
Ja.
Dann sage ich ganz lieben Dank, Thorsten.
Danke dir, Angie.